Moin, Thorsten Joost ist hier, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die hört ihr Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr DAB Plus deutschlandweit. Und da habe ich jeden Tag tolle Gäste in dieser Zeit am Nachmittag. Wir gehen ja gemeinsam Richtung Feierabend und da sind immer sehr, sehr spannende Themen mit dabei. Spannende Menschen, die ihre Stories erzählen, wie zum Beispiel Christian Schüle, der diese Woche zu Gast war. Reisejournalist, der uns mitgenommen hat zu seinen Abenteuern. Sabine Kügler, auch eine Hammer-Story, die ist nämlich in Nepal geboren und dann im Dschungel aufgewachsen. Und sie hat das Buch Dschungelkind geschrieben. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und das ist natürlich eine unfassbare Story, was sie da erzählt hat. Großartig. Dann hatten wir das Thema Lost Places bei uns. Kollege Tobias Überall hat sich auf die Suche begeben, hat ein bisschen recherchiert darüber, was sind eigentlich Lost Places, wo gibt es welche in Deutschland, was könnt ihr da entdecken oder auch im Ausland. Also weltweite Lost Places mit spannenden Geschichten. Caro Scrimali ist eine AIDA Radio Station Voice. Station Voice, das ist also die Stimme, die ihr immer so zwischendrin hört bei einem Radiosender, also den Radiosender nennt, den Claim oder auch Musiktitel ankündigt. Das sind sogenannte Station Voices. Wir von AIDA Radio haben zwei und Caro ist eben die weibliche Stimme. Spannender Job auch. Und Staffkapitän Janis Taube hat uns mitgenommen in seine Welt, in die nautische Welt, hat uns erzählt, wie er zum Staffkapitän geworden ist. Also mit Sicherheit auch spannend für alle, die vielleicht selber eine nautische Karriere so im Blick haben. Und da hat Janis schön erzählt und die Highlights aus diesen Gesprächen der gesamten Woche gibt es jetzt noch im Podcast Best of Primetime Show. Viel Spaß!
Die AIDA Radio Primetime Show.
AIDA Radio, die Primetime Show. Schönen Feierabend. Heute mit Christian Schüle. Und ich behaupte, der Christian als Reisejournalist ist so jemand, den stelle ich auf die Bühne. Sag, jetzt hast du 3 Stunden Zeit und du kannst sie von null bis zum Schluss füllen. Locker. Christian, stimmt das?
Thorsten, ich bräuchte 4. 3 Stunden reichen nicht, 4. Nein, ich habe einfach viel Freude am Erzählen auch über das, was ich da erlebt habe und möchte sich auch gerne mitteilen. Das gehört ja zum Reisen dazu. Ja. Man ist ja nicht nur alleine unterwegs mit seinem Rucksack und verkriecht sich dann in irgendwelchen Hütten, sondern du willst ja auch Kommunikation haben mit den Menschen da, selbst wenn man die sprachlich auch überhaupt nicht versteht. Also ich habe zum Beispiel mal in Rumänien, wo ich unterwegs war, einen ganzen Tag zugebracht mit einem jungen Eselstreiber, der überhaupt nicht Englisch und Deutsch sprach und ich sprach überhaupt nicht Rumänisch. Und trotzdem haben wir den ganzen Tag lang irgendwie miteinander zugebracht und das war wunderbar. Ja. Und man möchte natürlich auch erzählen von seinen Reisen, weil diese Eindrücke, die man sammelt, die sich ja dann auch nervlich, also neurophysiologisch im Körper verankern, ja, die beschäftigen mich ja immer noch. Und die schönsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, hatte ich tatsächlich auf Reisen.
Ja. Ich glaube, dazu gehört auch mit Sicherheit ganz weit vorne die Reise entlang der Route 11 oder Route 11, wie sagst du? Route 11 wahrscheinlich, oder?
Du meinst den Dalton Highway, oder? In Alaska?
Ja, dann machen wir Dalton Highway, dann weiß jeder, was gemeint ist. Wie war das? Wie kam das?
Du, das war ein Auftrag tatsächlich von der Zeit, für die ich gearbeitet habe, die mich gefragt hat, was ist so dein, das wäre dein größtes Abenteuer noch, das letzte große Abenteuer, was man noch so haben kann. Die ganze Welt ist ja schon erfasst und entdeckt und jeder Quadratzentimeter ist vermessen, aber das eben noch nicht. Und ich war noch nie in Alaska und habe gesagt, das will ich machen. Ich möchte mit dem Truck die 1000 Meilen da nach Norden fahren, von Fairbanks ans Polarmeer. Und dann habe ich mich da ins Flugzeug gesetzt, bin rübergeflogen, hatte noch einen kurzen Zwischenstopp in Seattle und war dann irgendwie in Fairbanks in Alaska bei minus 30 Grad und dann ging es los. Und dann habe ich so einen alten Mann kennengelernt, der war damals irgendwie über 70 und hätte mein Vater sein können. Und weil das versicherungsrechtlich verboten war, dass man einfach so mitfährt, hat er eben beide Augen zugedrückt. Das war großartig und hat mich mitgenommen. Und auf der Fahrt haben wir wirklich ganz viel Wunderbares erlebt. Und an vorderster Front war es einfach die Aurora. Das sind die Nachtlichter, ja. Die dann einfach, wenn du nachts aufstehst um 3 bei minus 40 Grad, du kannst kaum gerade aussehen, aber über dir tanzt sozusagen das Polarlicht, grün und gelb. Und das geht stundenlang und man hat das Gefühl, du bist mitten in einer göttlichen Offenbarung oder sowas. Und am nächsten Tag war ich völlig übermüdet und dann stand ich draußen, bin aus dem Truck ausgestiegen, wollte mich kurz erleichtern, was man ja auch mal muss. Und dann stand irgendwie in 100 Metern Entfernung eine Wölfin. Und dann dachte ich mir, okay, geh mal langsam zurück und pack wieder ein. Und das waren zwei wirklich sehr schöne Erlebnisse.
Heute mit Sabine Kügler, die uns mitnimmt auf ein Abenteuer einmal um die Welt, beziehungsweise ans andere Ende der Welt von uns aus gesehen, wenn ihr so wollt. Denn Sabine, du bist im Urwald aufgewachsen, hast vorhin schon erzählt, auf der zweitgrößten Insel der Welt, was viele ja nicht wissen, in einem Dschungel in Indonesien, bei einem Volk, ohne Kontakt mit der Außenwelt.
Ja, ja.
Jetzt liest man ja immer wieder, dass die natürlich auf alles, was von der Außenwelt kommt, so reagieren, dass sie sich natürlich dagegen wehren wollen. Haben dir deine Eltern eigentlich damals erzählt, wie es ihnen gelungen ist, da an diesem Stamm Fuß zu fassen und da überhaupt anzukommen? Oder ist das gar nicht so schlimm, wie wir das kennen?
Nein, das ist gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also es gibt bis heute ja noch unentdeckte Stämme und die meisten wollen Kontakt zur Außenwelt haben, weil dieses ganze Denken, das wir im Westen haben, dass die Stämme da glücklich im Urwald leben und ein tolles Leben haben, ist natürlich absolut nicht wahr. Es ist ein sehr, sehr hartes Leben. Und alles Lebende, sei es Kulturen, sei es Menschen, sei es Wasser, was immer, was nicht fließt, was nicht einen Außeneingang hat sozusagen, ist da eine große Gefahr, dass es abstirbt oder verrottet sozusagen. Und bei den Fayu, wo mein Vater entdeckt hat, 1978, war es dasselbe, dass die natürlich eine Kultur war, die waren eine sterbende Kultur, weil sie erstens natürlich in eine ganz schlimme Kriegssituation waren und weil die so isoliert waren, dass die noch nicht mal wussten, dass es andere Völker gibt. Die haben natürlich gewusst, dass es andere Stämme gibt, aber die einzigen Stämme, die sie kannten, waren die Stämme, die in der Umgebung waren und mit denen waren sie im Krieg. Also die waren sehr, sehr isoliert und die waren am Aussterben sozusagen.
Okay. Magst du uns mal in so einen Tag mitnehmen? Wie läuft denn so ein Dschungeltag ab? Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt auch für dich als Kind?
Ja, also es läuft sehr, sehr nah an der Sonne ab. Wir haben, man steht auf, wenn die Sonne aufsteht, man schläft, wenn die Sonne schläft. Wir hatten natürlich keine Elektrizität, wir hatten kein richtiges fließendes Wasser. Es ist ein sehr einfaches Leben. Für meine Eltern war es definitiv schwerer als für uns Kinder. Für uns Kinder war es natürlich ein Abenteuer, besonders für mich. Das war sozusagen wie ein großer Zoo, das vor der Haustür lag und eine Welt voller Abenteuer, voller Geister und Mythen. Und also für uns Kinder war es natürlich eine sehr schöne Zeit. Sehr schöne Kinder.
Kann man sagen, dass es auch so ein bisschen Paradies war, fast schon?
Ja, für uns Kinder definitiv, ja. Schon, also Erwachsene natürlich so anders, aber für uns Kinder war es schön, weil es gab keine Zeit, so wie wir das hier im Westen kannten. Es war alles nicht so geregelt zur Minute, zur Sekunde. Wir haben morgens, meine Mutter hat uns unterrichtet durch ein Fernlernprogramm, das auf Englisch war. Und dann haben wir so 2-3 Stunden also die ganzen Basis gehabt von Ausbildung und dann sind wir rausgegangen und gespielt den Rest des Tages.
Ja. Jetzt ist ja so, die Fayu waren jetzt nicht viel wahrscheinlich in der Welt unterwegs. Die haben sich ja sehr zurückgezogen, aufgehalten. Wie war denn das bei euch? Habt ihr manchmal so Ausflüge in die normale Welt gemacht, auch um irgendwelche, weiß ich nicht, Utensilien für deine Eltern zu besorgen oder Technik oder weißt du, was ich meine? Habt ihr da irgendwie so Kontakt gehabt?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab so eine Dschungelbasis, die eigentlich auch sehr einfach war. Da lebten vielleicht, glaube ich, 30 Familien. Das war so eine Basis, weil die Hauptstadt war ziemlich weit weg. Ja. Und von der Hauptstadt reinzukommen in den Urwald war schwierig. Und von der Dschungelbasis aus gab es so Radio und alles. Und da konnte man Sachen bestellen, wie Essen und so. Und das haben wir so jede paar Monate sind wir dann rausgeflogen nach Danobera. Da gab es auch Lehrer, die haben dann alles kontrolliert, was wir gehabt haben, was wir gemacht haben an der Schularbeit. Und dann haben wir gewartet, bis so ein Flugzeug, so ein kleines Flugzeug uns die Sachen gebracht haben. Und dann sind wir zurück ins Dorf. Ja. Also zurück zu den Pfarrern. Okay. Also wir waren schon ab und zu. Und jede paar Jahre, also jede 4 Jahre, glaube ich, oder so, sind wir sogar nach Deutschland gekommen, um Familie zu besuchen und Großmutter zu besuchen. Und da waren wir so 3 Monate. Das war so wie ein Urlaub für uns. Das war so unser Urlaub.
Das glaube ich. Ja. Das ist mal eine Sendung ganz nach meinem Geschmack. Da kitzelt in mir die Lust nach Abenteuer, Spannung, Nervenkitzel und auch Mut. Es geht um Lost Places, das ist heute mein Thema und ich habe mir dazu AIDA-Radioredakteur Tobias Überall eingeladen. Tobi.
Moin.
Moin. Verlassene Orte, sogenannte Lost Places, wie man ja auf Neudeutsch sagt. Könntest du uns vielleicht mal kurz erklären, was denn diese Lost Places überhaupt sind?
Natürlich, Thorsten. Lost Places sind, das hast du schon ganz richtig gesagt, verlassene Orte, die oft eine faszinierende Vergangenheit haben und eine einzigartige Atmosphäre ausstrahlen. Das können zum Beispiel verlassene Gebäude, Industrieanlagen, Krankenhäuser oder sogar ganze Städte sein. Diese Orte sind oft geheimnisvoll und laden aber dazu ein, ihre Geschichte zu entdecken. Zwei spannende Orte, die ich besonders empfehlen kann, sind die Beelitz-Heilstätten in Brandenburg und der Freizeitpark Spreewald in Berlin.
Ah, Beelitz-Heilstätten, also da musst du mal ein bisschen was dazu erzählen, das klingt interessant.
Ja, die Beelitz-Heilstätten waren ein Sanatorium und später ein Militärkrankenhaus, das auf einem riesigen Gelände verteilt. Es gibt dort unterschiedliche Touren und faszinierende Einblicke in die Geschichte der medizinischen Versorgung und des Militärs, zum Beispiel durch die alte Chirurgie mit OP-Sälen und Krankenzimmern. Oder steht mehr so der Sinn nach Tunneln und Technik, da gibt es sogar eine Tour durch die alten Versorgungsschächte, aber es geht halt eben auch ganz simpel mit einer richtig schicken Fototour.
Okay, das klingt echt spannend. Was ist mit dem Freizeitpark Spreewald, wollen wir über den auch noch kurz reden?
Auf jeden Fall, ich glaube, von dem hat jeder schon mal gehört. Das ist ja dieser Vergnügungspark, der zu Zeiten der DDR entstanden ist. Bis 2001 war der Park ja auch noch geöffnet, ja, und dann ging es langsam aber sicher los, dass da die Lichter ausgeschaltet worden sind. Zurückgeblieben ist so ein Geisterfreizeitpark. Mittlerweile wird der Park allerdings wieder Stück für Stück saniert und es werden dort auch Führungen angeboten.
Also ich glaube, auch von dem Park hat jeder schon mal gehört. Freizeitparks alleine finde ich ja schon mega spannend, aber dann noch verlassene. Also definitiv Nervenkitzel mit einer Portion Geschichte vermischt. Orte, die verlassen worden sind, wo Menschen früher gearbeitet oder gelebt haben. Das können alte Krankenhäuser oder Fabrikgelände sein. Bei mir im Studio ist Tobias Überall aus der AIDA Radioredaktion. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ja so gerade Richtung Ruhrpott, alte Kohleminen, den einen oder anderen spannenden Lost Place gibt, oder?
Die gibt es auf jeden Fall. Starten wir da doch einfach mal im Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ist eine wirklich beeindruckende Mischung aus industrieller Geschichte und Natur. Das war mal einst ein aktives Stahlwerk. Heute ist es ein öffentlicher Park. Ihr erkundet hier die imposante Industriearchitektur und könnt auch gleichzeitig noch in der Natur relaxen. Und ein absolutes Highlight ist sicherlich der Hochofen 5, der heute als Aussichtsturm dient und einen atemberaubenden Blick über das gesamte Gelände bietet.
Okay. Was können Besucher bei einer geführten Tour durch den Landschaftspark erwarten?
Da haben die Besucher die Möglichkeit, mehr über die Geschichte des ehemaligen Stahlwerks und die Umwandlung des Geländes in einen Park zu erfahren. Bei einem Rundgang wird viel über die Architektur, aber auch über die Technik und die damalige Bedeutung des Stahlwerks erzählt.
Also definitiv ein unvergessliches Erlebnis, so klingt das zumindest. Welchen weiteren Lost Place hast du denn für uns noch im Petto?
Da geht's mal auf ins Saarland, da finden wir die Völklinger Hütte, auch hier wieder verlassene Industrie. Dieses Jahr wird dort 30-jähriges Jubiläum als UNESCO-Weltkulturerbe gefeiert und auch hier geht es natürlich um die Geschichte der Eisen- und Stahlproduktion und über das Leben der Arbeiter in den ehemaligen Industrieanlagen. Bei einer Führung lernt ihr da auf jeden Fall die verschiedenen Bereiche der Hütte, aber darunter auch den Hochofen und die Gießhalle sowie die Kokerei kennen.
Was kann die Völklinger Hütte noch?
Gerade wenn es so in Richtung Sommer geht, finden hier auch kulturelle Events statt, also zum Beispiel Filmvorführungen, Ausstellungen, Konzerte oder auch Podiumsdiskussionen. Also es lohnt sich eigentlich immer mal wieder in der Völklinger Hütte vorbeizuschauen.
Okay, glaube ich gerne. Ein weiterer spannender Lost Place. Heute ist Caro bei mir zu Gast. Caro ist unsere Station Voice, also die Stimme, die ihr immer wieder mal so zwischendrin hört. Und ja, los ging es mit der Schauspielerei. Du hast vorhin gesagt, Caro, das kam irgendwie so, dass du sofort eine tolle Rolle hattest. Was war es denn für eine Serie?
Es war damals Marienhof, eine Daily Soap, die in München gedreht wurde. Ich habe in Köln, also die spielte in Köln, wurde in München gedreht. Ich habe aber in Köln gelebt. Das heißt, ich bin immer gependelt. Wow. Tatsächlich auch meistens per Auto, weil ich immer schon Hunde hatte und mit dem Hund halt nicht hin und her fliegen wollte, auch umwelttechnisch und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, da war ich 4 Jahre im Hauptcast. Das war eine sehr intensive Zeit, aber auch eine schöne und ja, ich weiß, ich meine, ne, Daily Soap ist nicht das Ästhetischste an Fernsehen, was man machen kann, aber ich finde, es ist eine wahnsinnig gute Schule und ich bin wirklich dankbar für die Zeit, weil man lernt einfach so on point zu sein und sich keine Ausrutscher sozusagen zu erlauben, denn man hat einfach nicht die Zeit, sich in die Rolle einzufühlen, man hat nicht die Zeit, Feinheiten zu verändern und zu verbessern, dass entweder es sitzt oder es wird halt gesendet, auch wenn es nicht sitzt. Ja. Und da lernt man einfach echt auf Zack zu sein und on point zu sein. Und das finde ich durchaus eine gute Sache. Würde ich jetzt vermutlich nicht mehr machen, aber damals war es total super.
Ja, Glaube ich. Aber trotz alledem ging der Weg dann irgendwann mehr in die Sprecherei oder wie ist so jetzt der Anteil von Sprechen und Schauspielern?
Nee, ich spreche sehr viel mehr, als dass ich drehe. Und das ist auch total super so. Also ich bin eigentlich Schauspielerin, aber offiziell jetzt doch sehr viel mehr Sprecherin. Also ich spreche eigentlich jeden Tag mehrere Dinge. Und wenn so ein-, zweimal im Jahr ein Dreh dazukommt, finde ich das mega und freue mich total und zelebriere das und bin total glücklich. Und wenn das aber nicht so ist, dann ist es auch total okay. Das ist einfach, mein Mann ist Musiker und ist super viel unterwegs. Wir haben 3 Kinder, 2 Hunde, 2 Katzen. Da kann ich nicht auch noch immer weg sein. Und es ist ja nicht so, dass immer alle Drehs in Köln stattfinden zu normalen Arbeitszeiten. Von daher ist das für uns so die perfekte Lösung. Und ja, für mich ist das Drehen so die Kirsche auf der Torte und ein willkommenes Zusatzgeschäft, aber die Sprecherei ist auf jeden Fall die Nummer 1.
Und jetzt muss ich natürlich schon auch fragen, ich selbst bin ja Stimmen fasziniert. Welche Stars haben denn so deine Stimme?
Der Star, der mir am nächsten ist oder den ich am meisten liebe, ist die Wachtmeisterin Eichhorn aus Peppa Woods. Ach. Das ist immer so das, was auch international, weil alle kennen Peppa Woods. Die meisten Leute, ne, die kennt man dann vielleicht gar nicht so. Und dann ist es mal die eine und mal die andere. Alba Rohrwacher habe ich gesprochen. Das ist auch eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr, sehr schätze. In dem Film Filia Mia, meine Tochter. Aber Peppa Woods ist für mich einfach das Nonplusultra.
Heute von AIDA Prima. Ich bin hier bei Janis Taube. Er ist der Staffkapitän an Bord. Und lass uns mal, Janis, über deine Karriere sprechen. So du klassischer Weg, Studium und dann so ganz allmählich hochgearbeitet?
Ja, sehr gerne. Ziemlich genau so. Also ich habe
mal die kurze Zusammenfassung.
Die kurze Zusammenfassung, die passt genau. Also ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Abitur und zwar in der Handelsschifffahrt auf einem Containerschiff. Da habe ich eine Ausbildung zum nautischen Offiziersassistenten gemacht als Voraussetzung, um das Nautikstudium dann zu beginnen. Und das hat insgesamt knapp ein Jahr auf See angedauert, auf Containerschiffen weltweit. Und danach habe ich dann in Flensburg angefangen, Seeverkehr, Nautik und Logistik zu studieren. Also nicht nur, wie man ein Schiff fährt, sondern dazu auch noch ein Management-Part über Seeverkehr und Logistik, um ein größeres Bild zu haben und einen größeren Überblick. Und das ist auch ziemlich normal so.
Stimmt es, dass du schon als Kind davon geträumt hast, Kapitän zu werden?
Ja, genau, das stimmt. Also auch im Kindergarten tatsächlich zum Karneval, also passend zur Jahreszeit, war ich schon immer mit Kapitänsmütze super unterwegs und manchmal auch noch mit einer Rettungsweste. Und das zog sich über die Jahre und das Ziel habe ich auch nicht aus den Augen verloren.
Bedingt, also ich kenne das von anderen Kollegen, familienbedingt, ortsbedingt, was war es bei dir?
Bei mir der Familienfaktor. Mein Onkel ist zur See gefahren auf Heavy-Lift-Schiffen, auch weltweit, bei einer großen Reederei und der hat immer viele Geschichten aus der weiten Welt erzählt, die für mich als Kind natürlich sehr interessant waren und auch interessant geblieben sind.
Und dann hast du dich wirklich auch auf das eingelassen, weil, ich meine, monatelang von zu Hause weg und so Geschichten, da war einfach dieser Wunsch, Kapitän zu werden, so groß, dass du das nicht, ja, für dich einfach nicht gezählt hat, oder?
Ja, der Wunsch war groß, aber ich habe es auch ausprobiert. Mhm. Sagen wir so, ich wollte schon in der Schule, im Gymnasium, ein Praktikum, das erste Schulpraktikum, wollte ich auch schon auf dem Schiff absolvieren. Das ging natürlich nicht irgendwie auf dem Seeschiff. Da wurde mir gesagt, das geht nicht einfach für 2 Wochen, das muss mindestens 6 Wochen in den Sommerferien sein. Und ich wollte das aber unbedingt als dieses Praktikum anstand. Und dann habe ich das erstmal auf dem Flussschiff gemacht. Dann war ich auf dem Schubschiff von Duisburg nach Rotterdam und von Rotterdam nach Duisburg unterwegs. Und das hat mir schon gut gefallen, aber ich wusste ganz genau, nee, es soll nicht auf dem Fluss enden, sondern ich möchte wirklich tatsächlich zu See fahren und weltweit unterwegs sein.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen. Und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf aidaradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und Super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge, nächsten Freitag.